Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
In einer früheren Gemeinde war ein Gastredner da zu Bibeltagen und ich habe so ein bisschen entschuldigend gesagt, ja, das ist in der Gemeinde so üblich, da findet eigentlich kein Gottesdienst statt, wo es nicht hinter irgendwas gibt, ja. Entweder Tee oder Kaffee oder es gibt Mittagessen oder sonst was. Und da sagte er so ganz nebenbei, ja, das kenne ich. Das machen alle Gemeinden, die lebendig sind und wachsen, halten das so. Und dann las ich vor kurzem jetzt in einer Zeitschrift Faszination Bibel, das normale Treffen von Christen in der Urgemeinde war ein Treffen, wo sie gemeinsam gegessen haben. Und dann Abendmahl und so war oft so in die Mahlzeit dann integriert, wenn sie miteinander sich getroffen haben. Es fällt richtig auf, auch wenn wir sehen in den Evangelien von Jesus, dann heißt es von ihm, er hat sogar so einen bösen Spitznamen gekriegt, ne? Fresser und Weinsäufer, haben sie gesagt, weil er ständig mit den Zöllnern und Sündern zusammen gegessen hat. Da war er berüchtigt dafür, dass er mit den Leuten gegessen hat. Tischgemeinschaft ist offenbar ein wichtiger Bestandteil des christlichen Glaubens. Miteinander zu essen ist ja auch sowas wie ein Friedenspakt. Es gibt ein schreckliches Beispiel, so im Alten Testament, wo einer sich ausgesöhnt hat, der Gedalia und der Johanan. Und die haben irgendwo einen Pakt miteinander, haben Essen gemacht. Und der eine, der war also so fies drauf, der hat mit seinen ganzen Leuten, ist er hin, hat sie unter den Gewändern, haben sie ihre Schwerter und haben mitten im Essen praktisch die Schwerter rausgerissen und die anderen niedergemetzelt. Und das wird als ein ganz besonders drastisches, schlimmes Beispiel in der Bibel erzählt. Für die Verrohung der Sitten, weil normalerweise ist das ein Friedensschluss, wenn man miteinander isst. Miteinander zu essen ist etwas, wie oft Jesus auch beschrieben wird, dass er bei den Zöllnern ist, dass er bei Zachäus einkehrt, dass er sich von einem Pharisäer einladen lässt oder bei vielen anderen. Nicht nur im Asterix-Heft endet es immer mit dem gemeinsamen Festmahl. Bei Jesus ist oft von Tischgemeinschaft die Rede und viele seiner Gespräche, die wir im Neuen Testament was lesen drüber, finden beim Essen statt. Und dann lese ich jetzt einen Bibelabschnitt, wo es auch wieder ums Essen geht. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen am Donnerstagabend, sie feiern miteinander das Passahmahl. Sie sitzen am Tisch. Markus berichtet jetzt nichts von der Fußwaschung, das finden wir nur bei Johannes. Und Jesus stellt jetzt hier etwas in den Raum und sagt, einer von euch wird mich verraten. Und alle fragen sich ganz entsetzt, bin ich's? Sie haben wahrscheinlich gemeint, dass sie irgendwo versehentlich durch irgendeine unachtsame Bemerkung Jesus verraten würden, dass jemand tatsächlich hingeht und Geld dafür nimmt, um zu verraten, wo man Jesus gefangen nehmen kann. Da auf die Idee kamen sie wohl gar nicht. Aber interessant ist ja, dass mitten in dieses letzte Mahl, was Jesus hält mit seinen Jüngern, er sagt, einer von euch wird mich verraten. Und Jesus zitiert hier auch noch aus Psalm 41 und sagt, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Zumindest zu Anfang dieses Mahls ist also Judas dabei. Was lernen wir daraus? Auch wenn miteinander essen, auch wenn so eine gemeinsame Mahlzeit wie so ein Friedensschluss ist, ja, dass man Frieden miteinander hat, dass man miteinander feiert, weil man zusammengehört und versöhnt ist, ist die bloße Anwesenheit anscheinend noch nicht hilfreich oder nicht rettend. Ja, Judas hat die Möglichkeit, über seinen Handel nachzudenken. Jesus spricht es an und sagt, einer von euch wird mich verraten. Es ist ein Angebot, umzukehren von Seiten von Jesus. Aber Judas ist zwar dabei, aber er nimmt dieses Angebot nicht an. Er geht dann nach draußen und sagt, ja, da im Garten Gethsemane, da wird er übernachten, da könnte er ihn gefangen nehmen. Und dann nimmt er seine 30 Silbermünzen in Empfang dafür. Also die bloße Teilnahme, die bloße Anwesenheit rettet nicht. Judas ist am Anfang noch dabei, Aber dann rückt er doch ab. Was geschieht in diesem Mahl? Jesus feiert etwas, was man in Israel jedes Jahr feiert, Passahmahl. Die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, wie damals der Erstgeborene der Israeliten verschont wurde, während die anderen Erstgeborenen jeder Familie gestorben sind. Eine Antwort Gottes auf diese Maßnahme des Pharao, der also alle männlichen Kinder umbringen ließ in Israel. Und das ist jetzt die Antwort Gottes. Jesus ist also mit seinen Jüngern zusammen und feiert dieses Mahl. Was passiert? Ein Brennglas, wenn man das in die Sonne hält, dann kann man Feuerchen damit machen. Weil nämlich die parallel eintreffenden Strahlen sich in einem Punkt bündeln. Und ich habe den Eindruck, dass in Jesus sich das alles findet. Da ist auf der einen Seite von Abraham, heißt es, dass er auf Gott sein Vertrauen gesetzt hat. Und wir lernen, dass in Jesus, wer auf Jesus vertraut, gerettet ist. Es gibt Mose, der beim Passa ihnen verkündet, dass sie dieses Lamm schlachten sollen. Jetzt feiern sie dieses Fest miteinander. Gott schließt einen Bund mit ihnen am Sinai. Und auch dieser Bund wird geschlossen mit Blut. Und David, viele Verheißungen an David, alles mündet in Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen, aufzulösen, zu beseitigen, sondern ich bin gekommen, um sie zu erfüllen oder eine andere Übersetzung, um diesem Gesetz und Propheten volle Geltung zu verschaffen. In ihm ist es erfüllt, in Jesus bündelt sich das alles, was aus dem Alten Testament über ihn gesagt wird. Jesus erfüllt, was im Alten Testament geschieht. Er vollendet den alten Bund und schließt mit seinen Jüngern und mit uns jetzt einen neuen Bund. Was ist denn so ein Bund? Man spricht davon, wenn zwei heiraten, dass sie einen Bund fürs Leben schließen, in den Bund der Ehe treten. Ein Bund ist also, dass Gott sich verbindet mit uns. Ich lese mal den Bibelabschnitt vor. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, er sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann das Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Was ist der Bund? Gott bindet sich als erstes, er bindet sich an sein Wort. Der Bund ist in der Bibel, schon im Alten und Neuen Testament, immer eine ziemlich einseitige Sache. Wenn irgendwo die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertreter den Streik beenden und einen Tarifvertrag abschließen, dann ist das etwas, wo man sich nach langen Arbeitskämpfen in der Mitte gefunden hat. Und sagt, jeder hat Federn gelassen und jeder fühlt sich als Gewinner hinterher und muss das Ergebnis verkaufen. Also beide Seiten haben irgendwo was zugestanden. In der Bibel finden wir, wenn Gott einen Bund schließt, ist das immer eine ziemlich einseitige Sache. Gott verkündet den Bund und sagt, ich werde euch nicht mehr richten. Gott schließt einen Bund mit Adam, er schließt einen Bund mit Noah, er schließt einen Bund mit Mose und dem Volk. Gott schließt den Bund und sagt, ich gebe euch auch Bedingungen, die für euch heilsam und gut ist. Aber es ist niemals so, dass Mose auf den Berg geht und sagt, so Gott, lass uns mal auf den Teppich setzen und lass uns mal aushandeln, wie der Bund aussehen soll. Sondern es ist immer eine sehr einseitige Sache. Gott schließt einen Bund und auch der Bund bei Mose wird mit Blut vergossen. Ja, das lesen wir 2. Mose 24. Der wird mit Blut beschlossen, mit Blut besiegelt. Und Jesus sagt jetzt hier, ich verkünde euch jetzt diesen Bund, der neue Bund, den ich mit euch schließe. Und dieser Bund wird besiegelt, indem Gott sich festlegt. Gott legt sich fest. Er gibt sein Wort und sagt, jeder, der auf Jesus vertraut, jeder, der dieses Angebot der Vergebung annimmt von Jesus, hat ewiges Leben. Jeder, der das für sich in Anspruch nimmt, hat Vergebung seiner Sünden. Deswegen muss man nicht sagen, ja, könnte ja sein, vielleicht, ich hoffe mal, am jüngsten Tag, vielleicht hat Gott gute Laune oder so. Nein, sondern Gott hat sich festgelegt. Und das ist ein Bund. Gott steht mit seiner ganzen Autorität und seiner Verlässlichkeit dafür ein. Wo soll Gott auch, bei wem soll er auch schwören als bei sich selbst? Ne? Es gibt sonst nichts Verlässliches. Und Gott sagt, ich lege mich fest, ich binde mich an mein Wort. Jeder andere Bund zwischen Menschen braucht irgendwo noch eine neutrale Schiedsstelle, ja? Wo man dann steht unten bei der Rechnung oft drauf, wenn es eine Auseinandersetzung gibt, Gerichtsstand ist oder Schiedsstelle oder sonst irgendwas. Braucht Gott nicht. Er ist selber die gerechte Schiedsstelle. Er sorgt dafür, weil er dafür steht, dass er niemand über den Tisch zieht, dass er gerecht ist. Gott legt sich fest. Das ist das Erste, was Bund bedeutet. Er bindet sich an sein Wort. Jetzt heißt es, Jesus verbindet sich aber auch mit seinen Nachfolgern. Nehmt und esst, trinkt daraus, sagt er. Ich verbinde mich mit euch. Im Römerbrief lesen wir ja, was das für Konsequenzen hat. Paulus macht es dann so ganz konkret deutlich und sagt, wenn wir wirklich mit Jesus verbunden sind, dann gilt all das, was er getan hat für uns. Wer mit Jesus verbunden ist, ist juristisch gesehen bereits gestorben und damit für die Sünde tot. Und wenn der Teufel kommt und sagt, ey, der hat das und das, dann sagt Gott, ja, Todesstrafe ist schon vollstreckt, kannst du wieder abziehen. Ja? Und wenn dann der Versucher kommt und will uns irgendwo zu irgendwas verleiten, dann kann man sagen, nee, bist an der falschen Adresse, der wohnt nicht mehr hier, der ist verstorben. Was? Du willst mich zur Lüge verleiten? Tut mir leid, ist verstorben, ist nicht mehr da. Wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und sagt, ich suche den und den, dann sagst du, Friedhof, 17. Reihe, 3. Grab. Pech gehabt. So praktisch, sagt Paulus, dürfen wir das nehmen. Jesus verbindet sich mit seinen Nachfolgern, mit denen, die auf ihn vertrauen. Und das tut er sogar, obwohl die versagen. Interessant ist ja, wie das weitergeht. Wenn du jetzt den nächsten Vers liest, dann sagt Jesus, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Nachdem er mit ihnen gerade Abendmahl gefeiert hat, sagt er, in dieser Nacht werdet ihr alle davonlaufen. Und jetzt sagt er aber nicht, oh, dann ist dieser Bund hinfällig, sondern er sagt, und wenn ich dann auferstanden bin, dann werde ich euch in Galiläa wieder treffen. Also Jesus schließt diesen Bund in dem Wissen, dass wir schwach sind und auch wieder versagen können. Und er sagt, ich mache es trotzdem. Ich binde mich trotzdem an euch. Und all das, was ich für euch tue, sagt er, das gilt. Und das gilt auch, wenn ihr schuldig werdet und wieder umkehrt hinterher. Es ist nicht so, dass einmal versagt, ewig abgeschrieben. Nein, es gibt ja eine Umkehr. Bund, Jesus verbindet sich mit seinen Nachfolgern. Aber auch das Nächste, der Bund bedeutet, Jesus verbindet uns auch untereinander. Was uns verbindet, ist, dass wir in Jesus verbunden sind. Ich finde es manchmal schon spaßig, ein bisschen, wenn man so ein bisschen rumkommt und sagt, ja, wir wollen so die Gemeinschaft miteinander vertiefen. Und dann machen wir irgendwo ein Grillfest oder dann machen wir dies und machen wir das, machen wir einen Ausflug dahin, Ausflug dorthin. Und dann fallen uns viele, viele Sachen ein, die ja nicht grundsätzlich schlecht sind. Und trotzdem, geistliche Gemeinschaft entsteht, weil wir in Jesus verbunden sind. weil wir miteinander vor Jesus stehen und miteinander wissen, dass wir schuldig geworden sind, dass wir miteinander seine Vergebung brauchen, dass wir einander vergeben, wo wir aneinander schuldig geworden sind. Dadurch entsteht geistliche Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft entsteht nicht durch Aktionen, sie entsteht auch nicht durch eine wie auch immer geartete Organisationsstruktur. Geistliche Gemeinschaft entsteht noch nicht mal durch eine Mitgliedskarte. Geistliche Gemeinschaft entsteht, indem wir Jesus immer näher kommen. Da gibt es dieses berühmte, immer wieder zutreffende Bild vom Rad. Wie nah kommen sich die Speichen im Rad? Die Speichen sind sich dort am nächsten, wo sie der Achse am nächsten sind. Dort sind sie ganz dicht beieinander. Und je näher wir Jesus sind, desto näher sind wir zwangsläufig auch einander. Manchmal verwechseln wir das und denken, wir könnten Gemeinschaft machen durch Programme, durch Aktionen, durch viele schöne Sachen. Die sind alle nicht verkehrt und da kann auch geistliche Gemeinschaft passieren. Aber sie wird nicht dadurch entstehen, dass wir irgendwas planen. Jesus verbindet uns miteinander. Was hat die Jünger damals miteinander verbunden? Dass Jesus sagt, schaut, ihr habt jetzt hier Anteil an meinem Opfer, was ich für euch tue. Ihr habt Anteil an meiner Vergebung. Ihr seid mit mir verbunden, deswegen seid ihr auch miteinander verbunden. Die Jünger waren nach wie vor ein bunter Haufen. Ja, da waren ehemalige Zöllner dabei und ehemalige Gelehrte und da waren fromme Leute und Fischer und unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Gegenden. Das hat sie nicht verbunden. Sondern dass Jesus sie gerufen hat, das hat sie verbunden. Jetzt ist aber so ein Bund, den Jesus schließt, noch mehr. Er ist auch ein Versprechen für die Ewigkeit. Ja, Jesus sagt hier, ich werde von diesem Rebensaft, also von dem Traubensaft, auch wenn er vergoren ist, von dem Wein, werde ich nicht mehr trinken bis zu dem Tag, wo ich es neu trinken werde. Jesus hat quasi gesagt, ich faste jetzt. Bis ich euch zu mir geholt habe, dann feiere ich dieses Mal wieder mit euch. Und damit sagt er, ich mache sozusagen so einen geistlichen Hungerstreik, um mich selber daran zu erinnern, dass ich nicht eher Ruhe gebe, als dass ich das vollendet habe, was ich angefangen habe. Deswegen ist dieses Abendmahl immer auch ein Versprechen für die Ewigkeit, dass Jesus sagt, ich gebe nicht eher Ruhe, bis wir miteinander an dem Ziel sind, das ich für euch habe. Deswegen ist dieses Abendmahl immer auch ein Vorgeschmack auf das, wenn Jesus sagt, da werde ich es neu mit euch feiern. Deswegen ist das Abendmahl so ein Vorgeschmack auf das ewige, endliche, letzte Mahl mit ihm, wo wir ewig mit ihm verbunden sind. Eine Einladung zum Essen, eine Einladung von Jesus, dass wir mit ihm verbunden und damit miteinander verbunden sind. Er verbindet sich, er schließt den Bund. Amen.